Literadio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Herzlich willkommen bei Literadio. Wieder einmal zum fünften Mal mittlerweile, und das freut mich besonders, ein traditioneller Gast bei Literadio. Ich sage herzlich willkommen und guten Morgen zu Stefan Soda. Anlass ist der fünfte Roman, der mittlerweile von dir erschienen ist, Schausch, erschienen bei Bramüller. Und mit Schausch nimmst du uns eigentlich örtlich zumindest mit in deine Kindheit, in deine Vergangenheit. Du bist ja selbst in Tirol im Brixental groß geworden. Das ist aber schon das einzige Autobiografische an diesem Roman. Und dein titelgebender Protagonist, der Schausch, der lebt eben dort als Bergbauer, so in den österreichischen Alpen. Und am besten ist, du erzählst einfach mal was von ihm, charakterisierst ihn mal so ein bisschen für uns.
Ja, gerne. Der Schorsch lebt als Bergbauer in einem schattigen Seitental, abseits eines wohlhabenden kleinen Touristenstädtchens. In den Alpen, nahe der Grenze zu Deutschland, er lebt dort in einem Hof, der ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Also er lebt mit seiner Mutter, mit 9 Kühen, ein paar Hühnern und einem alten Gaul. Hund und Katz hat mich nicht interessiert, gibt es vielleicht auch. Und er lebt eben ganz nah bei diesem enormen Reichtum und auch zur Schau gestellten Reichtum und trotzdem prekär. Und von der Landwirtschaft alleine kann er nicht leben. Also er ist zudem Skilehrer, aushilfsweise Aufsichtsjäger, also er geht mit Jagdgästen auf die Jagd. Also er macht viele Jobs, er lebt prekär und Fremdenzimmer, so hat man das damals in den Nullerjahren noch genannt, ausgebaut am Hof mit einem Bankkredit, und die Kreditraten drücken auch rein. Ja, das ist so ein bisschen seine Situation. Zudem hat er Kinder aus einer verflossenen Beziehung, für das er Alimente zahlen soll und auch unregelmäßig tut. Ja, so kämpft er ums Überleben, und eigentlich ist es natürlich kein Überlebenskampf jetzt im ganz nackten Sinne, aber im Vergleich zu seiner Umwelt ist er arm.
Also man merkt schon, dein Bergbauer oder dein Bergbauern-Idyll ist keines, was in einem Touristenwerbeprospekt Platz finden würde, sondern hier geht es wirklich darum, dass er sich eigentlich relativ zerspragelt an dem, und natürlich eines fehlt immer, und das ist das Geld. Und das Geld ist es auch, was ihn dann zum Handeln zwingt, mehr oder weniger. Was passiert?
Ja, zwingen wahrscheinlich nicht. Es gäbe schon andere Möglichkeiten, aber es ist so ein bisschen das perfekte Verbrechen, das sich da vor ihm aufbaut. Das habe ich eigentlich von einem befreundeten Bankangestellten erfahren, dass in den Nullerjahren sich da Gesetze geändert haben, europaweit, zum Austausch von Bankdaten, und diese grenznahen Urlaubsortbanken, also die haben wirklich fette Bilanzsummen ausgewiesen. Und als sich diese Gesetze dann geändert haben und die Offenlegung dieser Bankguthaben der Ausländer drohte, sind dann ganz viele von denen gekommen. Und aus der Zählung waren die meisten mit Plastiksackerl bewaffnet, um ihr Bargeld, also ihr schwer und schwarz verdientes, abzuholen. Und ich habe mir dann gedacht, das wäre das perfekte Verbrechen. So jemanden müsste man ausrauben, weil der Beraubte kann das nicht zur Anzeige bringen, ohne in größere Schwierigkeiten zu kommen. Das Schöne beim Schreiben ist, man muss das perfekte Verbrechen nicht selbst begehen. Man kann sich jemanden erfinden, der das für einen tut. Und dann kommt man vielleicht auch drauf, dass es dann doch nicht so perfekt ist, wie der Schorsch auch erleben muss. Aber die Verlockung, jemanden zu erleichtern, der Schwarzgeld bei sich trägt, der einen nicht anzeigen kann, der unterliegt mein Anti-Held Josh.
War das eigentlich so das inspirierende Initial, was dich überhaupt auf diese Geschichte gebracht hat? Oder was war so die Idee, aus der dann Josh letztlich entstanden ist?
Es war in dem Fall wirklich diese Idee des Verbrechens, weil ich habe nicht vor, ein Krimi schreiben, vorgehabt, oder ein Thriller oder wie immer man das nennen will. Wenn mich Leute gefragt haben, was ich so schreibe, habe ich gesagt Romane, und dann haben manche nachgefragt, ja, was Historisches, was Krimi, Thriller, jetzt fällt mir eh schon nichts mehr ein an Genres. Und ich habe dann immer gesagt, naja, irgendwas anderes. Und ich glaube, das war auch soweit korrekt, weil so ein Genre habe ich eigentlich nicht erkennen können. Aber ich glaube, mit dem Schorsch ist mir sowas wie ein Thriller passiert. Und ich glaube, das hat schon damit zu tun, dass dieses Verbrechen oder die Idee dieses Verbrechens am Beginn stand. Gleichzeitig glaube ich, es ist vielleicht kein Thriller, sondern es ist für mich zumindest ein Western, wenn es sowas gibt in Europa, ein Neo-Western, weil es gibt einen Cowboy, es gibt einen Gaul, es gibt Duelle, es gibt Verfolgungsjagden, es gibt eine wichtige weibliche Hauptfigur, die an den Männern verzweifelt, an den reaktionären Männern dort. Also irgendwie hat es für mich was Westernartiges. Und ich hatte auch einen Arbeitstitel für das Buch. Der ist, glaube ich, vor 2 Jahren gestorben, der Cormac McCarthy mit No Country for Old Men. Und mein Arbeitstitel war No Country for Poor Men.
Mir hast du es ja auch als Western angekündigt und unter dem Gesichtspunkt habe ich es auch begonnen zu lesen und es ist tatsächlich so, dass da sehr viele Komponenten drinnen sind, die an einen klassischen Western erinnern, aber trotzdem, Western-Literatur ist ja bei uns eher bekannt als Groschenroman mehr oder weniger. Was ist da jetzt so spannend daran für dich, dass du gesagt hast, ich mache jetzt einen Western-Roman?
Ja, wahrscheinlich eine eigene Vorliebe für das Genre, also ich mag Western gerne, natürlich kenne ich es vor allem als verfilmten Western und als amerikanischen Western, aber dieses Archaische, dieses irgendwie aus der Zeit gefallene, Schuld und Sühne, Verbrechen und Rache, das spiegelt sich doch wieder. Und wenn man zum Beispiel den Cormac McCarthy hernimmt, das ist für mich schon auch anspruchsvoll. Oder wenn man jetzt ein Hemingway hernimmt, der hat jetzt keine Western in dem Sinne, aber es ist auch genau in diese Richtung. Oder auch dieses ganze Hardboiled, was dann Film Noir, so dieses amerikanische. Ich finde, da gibt es ganz tolle Sachen dabei. Ob man da das jetzt aus literarischer Perspektive eher mit Nasenrümpfen sieht oder nicht, das gibt es ja bei anderen Genres auch. Kriminalliteratur gibt es erstens mal eine irrsinnige Menge. Und dann sehr viel, was einfach mit irgendeinem Schema funktioniert. Aber es gibt auch Großartiges wie Simenon oder Patricia Highsmith zum Beispiel. Also das finde ich, da gibt es großartigen Stoff. Aber in der ganzen Masse der Bestseller Kriminalliteratur geht das vielleicht so ein bisschen unter. Bei der Frage, ob das ein Western ist, immer, es ist schon ein bisschen mit Augenzwinkern, weil ich glaube, Western bei uns, irgendwo geht es dann auch nicht mehr ganz aus, aber man darf es jetzt keinen klassischen Winnetou-Western, also ich bin kein Karl May, der sich ausmalt, wie es irgendwo ist, wo ich noch nie war und das dann ausschmückt. Ich schreibe schon über Dinge, von denen ich weiß, wie es da ist und das ist beim Schorsch, glaube ich, so. Aber natürlich, das Verbrechen selber habe ich nicht begangen und da musste ich spekulieren.
Das heißt, du hast jetzt nicht geschrieben unter der Perspektive, das sind die klassischen Elemente, die ein Western braucht. Zum Beispiel die typischen Charaktere, der Held, die Frau, die Banditen, Sheriff und so weiter. Oder auch die typischen Merkmale, wie es braucht immer diesen Konflikt. Es geht um eine Ungerechtigkeit. Der Held, der archaische Held muss das Gesetz quasi selbst in die Hand nehmen und diese Dinge. Also das war jetzt nicht so im Hinterkopf ein Schema, das du bearbeitet hast, sondern das ist ja passiert.
Vielleicht einmal noch zurück auf das No Country for Old Men. Ich habe das gelesen und ich glaube, nachdem ich den Film gesehen habe, und ich habe mich dann gefragt, warum sagen Leute, das ist ein Neo-Western, weil gibt es jetzt kein Pferd, glaube ich, und auch viele andere Elemente, also gerade es geht um eine Beute, das ist auch schon so, das ist natürlich auch ein Thriller-Element, aber in welche Schublade man das dann stecken will, ist mir dann im Endeffekt egal. Was ich gemacht habe beim Schreiben, ist halt, wenn ich zu etwas gekommen bin, wo sich das anbietet, also mit dem Pferd oder mit dem Duell oder wo er seine Waffe verstaut oder wie so eine Verfolgungsjagd dann wirklich passiert. Da habe ich vielleicht dann manchmal gedacht, wie wird es in einem Western passieren? Und wie gesagt, das spielt in den Nullerjahren dieses Jahrhunderts. Es ist keine Pferdekutsche und so. Und trotzdem gibt es Elemente. Und ich glaube, das ist eigentlich das Western-Genre, wenn man es jetzt wegzieht aus dem Wilden Westen, was klassisch zu Hause ist, bei so einem Neo-Western, es gibt nur ein paar Elemente, die daran erinnern. So war es für mich auch beim No Country for Old Men. Also da kann man nicht, ist das ein Western? Ja, da könnte man jetzt streiten, aber eigentlich ist es völlig wurscht, was es ist. Es ist eine spannende Geschichte, die getrieben wird von den Figuren und wo man halt gewisse Elemente findet, die einen dann daran erinnern. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber es war nicht so, dass ich einen Western schreiben wollte. Wenn man halt dann so kleine Entscheidungen trifft, dann hat sich ja manchmal das so ein bisschen angeboten.
Ich finde ja, der Roman ist geprägt von eigentlich drei so Spannungsfeldern. Ja, und ich würde die jetzt ganz gerne mit dir durchbesprechen, alle drei. Das erste ist für mich einmal ganz klar, Schorsch ist Bergbauer, er ist aber auch Skilehrer, er arbeitet als Jagdaufseher, er bringt den Müll weg und. Also er hat zahlreiche Rollen und eigentlich ist er ja ganz gerne Bergbauer, ist aber damit konfrontiert, dass sich seine Umwelt total verändert und dass andere Leute einfach mit weniger Arbeit viel, viel mehr Geld schaffen.
Ich denke mal, das Setting der Geschichte hätte man genauso jetzt in Wien anlegen können, in einer Stadt, wo es ja auch wie überall enorme Gegensätze gibt, also finanzieller Natur. Trotzdem fand ich dieses Archaische eines Bergbauernlebens, diese Arbeit, die jeden Tag auf einen wartet. Man kommt dieser Arbeit nicht aus, man kann die Kühe nicht einmal auf Pause schalten oder in den Urlaub schicken, man kann selber nicht in den Urlaub gehen. Wenn man den Hof nicht aufgibt, ist man an den Hof gebunden.
Aber das Zentrale ist ja eigentlich, da ist er selbstständig, da ist er eigenverantwortlich und kann entscheiden, was er wann wie macht. In den anderen Bereichen wird er aber plötzlich zum Dienstleister.
Also ich stimme nicht ganz, er kann nicht entscheiden, was er wann wie macht, weil der Bauer muss in der Früh die Kühe melken, muss am späten Nachmittag oder also zu fixen Zeiten. Es ist wirklich... Das ganze Leben ist ein immer wiederkehrendes Schema. Im Herbst macht man halt mehr das und im Winter macht man Holz und im Frühjahr macht man das und so. Aber es ist schon sehr strukturiert. Freiheit würde ich das nicht nehmen, auch wenn es für die eigene Tasche ist. Vor allem, wenn es dann nicht langt. Und es langt hin und vorne nicht. Und dann wird man halt zusätzlich also viele sind auch in diesen Orten dann beim Lift zum Beispiel, aber man wird irgendwo zum Jobbern oder zu. Ich finde, er ist ein guter Skilehrer, also er spricht mehrere Sprachen, er ist ja nicht beschränkt in seinen Möglichkeiten, der Schorsch. Und vielleicht macht er das ganz gern, nur da gibt es auch kein Geld mehr, weil früher war das schwarz, das kommt so ein bisschen durch manchmal, oder man hat ein bisschen was schwarz bekommen, aber jetzt muss er alles versteuern und es bleibt ihm fast nichts und er steht am ganzen Tag da am Berg herum vor irgendwelchen Leuten und quatscht denen voll, das passt ihm eigentlich dann nicht. Er hätte eigentlich gern selber Schwarzgeld, dass er die anderen beraubt. Vielleicht einmal noch zurückzukommen, diese bei einem Bauernhof, und ich habe in recht jungen Jahren, als ich noch keinen Führerschein hatte, habe ich schon Lebensmittel ausgeliefert im Ort. Meine Mutter hatte so ein kleines Geschäft. Und ich kann mich noch erinnern, da gab es so einen kleinen Bauern, und da war ich öfter drin und die Bilder sind mir wirklich in Erinnerung, ganz stark, wie nah der Stall an der Stube, wie klein alles, wie es riecht natürlich auch, aber auch wie arm, wirklich von der Hand im Mund. Und die haben halt ein paar Sachen dazu gekauft vom Geschäft, aber sonst versucht davon zu leben und das ist einfach schwer. Und dann geht man 50 Meter weiter und man hat das Vier-Stern-Fünf-Stern-Hotel oder die Apartmenthäuser der Gäste und so. Und dieser Gegensatz, dieser große Unterschied, das ist schon, das macht, glaube ich, was mit jemandem. Vor allem, wenn man ein Kind hat und dem Kind was bieten will, verstärkt das vielleicht noch Gefühle des Neides oder weiß nicht.
Stolz ist ja, glaube ich, da auch so ein Thema, weil so wie ich zumindest den Schorsch gelesen habe, ist er ein sehr stolzer Mann für sich genommen. Ne? Und Stolz ist vielleicht auch auf eine andere Art ein Stichwort. Du hast schon gesagt, er hat einen Sohn, der ist ungefähr 12 Jahre, der Lukas, lebt bei seiner Mutter, weil sie sich getrennt haben, er und die Kindsmutter, die lebt mit ihrem neuen Partner eine ganz andere Welt eigentlich und Lukas ist eben die meiste Zeit dort. Gerade da entwickelt er einen ganz anderen Stolz, der ihn sehr prägt und der ihn sehr verändert eigentlich auch, oder?
Ja, wollte auch da noch eine positive Entwicklungsgeschichte ein bisschen reinpacken, weil es ist nicht alles gut aus beim Schorsch. Diese Beziehung mit dem Sohn, von dem er sich sehr entfremdet hat, weil eigentlich hat er ihn auch kaum gesehen, will ihn aber mehr sehen, ist bereit zu zahlen. Das hat auch wieder mit diesem Geldbedürfnis zu tun, weil wenn er nicht zahlt, kann er ihn weniger sehen. Das ist auch irgendwie, war ein Fakt zwischen den beiden, und der Sohn spricht eine andere Sprache als er, hat kein Verständnis für das, was der Schorsch so macht. Aber sie nähern sich dann an, eigentlich über zwei Dinge. Das eine ist die Arbeit. Wenn der Lukas ihm beim Arbeiten hilft, ist das sowas, was dem Schorsch, da geht ihm das Herz auf. Und das kenne ich. Also das ist nicht von meinem Kind, aber vom ländlichen Leben. Mein Patenonkel ist ein Bauer, und das war, vor der eigene Kinder hatte, war ich da öfters zum Helfen als Kind. Und das war dieses Gefühl, einem Erwachsenen eine große Freude zu machen, nur weil man irgendeine meistens ziemlich primitive Arbeit aber gemeinsam macht, also irgendwas hintragen, schlichten, kehren, aber dann danach so ein Stolz und eine Verbundenheit, das hat was ganz Eigenes, finde ich. Und die zweite Dimension, in der sie sich annähern, ist die Musik, die der Schorsch mehr oder weniger aufgegeben hat, weil er den Hof übernehmen musste vor vielen Jahren. Und da fängt der Lukas an mit der Gitarre und so, und das ist ihnen auch gemein, dass sie da eine Passion dafür haben, und da treffen sie sich. Ja. Ja.
Und es gibt für mich da eine Schlüsselszene, die ich auch interessant ist, wenn es ums Vatersein geht, und zwar relativ am Anfang. Es geht, glaube ich, darum, eine Diskussion am Tisch. Seine Schwester, also Schorschs Schwester, ist ja Bankangestellte im Ort. Und die erinnert ihn halt daran, dass die letzte Kreditkarte jetzt überfällig ist und er muss die jetzt zahlen. Und die Mutter mischt sich auch noch ein beim Essen, und irgendwann kracht er dann mit der Hand auf den Tisch und sagt, ja, kümmert sich. Und gleichzeitig ist ihm das unglaublich unangenehm, weil er sich so sehr an die Autorität seines Vaters, unangenehm an seinen Vaterinnen gefühlt hat. Das ist auch so ein Spannungsfeld, wenn man so will.
Ja, der Vater spielt keine große Rolle, weil er ist lange tot, aber er spielt natürlich eine Rolle, weil es ist so, der Schorsch war, das bekommt man mit, schon ein rebellischer junger Mann. Er ist einmal abgehauen mit einem Freund, das war das einzige Mal, wo er länger im Ausland war. Also der wollte das nicht immer, da einfach den Hof übernehmen und alles weitermachen. Aber dann ist der Vater bei einem Unfall schwer zu Schaden kommen, und dann ist es so, wenn du der einzige Nachkomme bist und du nicht wirklich sehr stark rebellierst, dann übernimmst du das. Und das ist, weil du gesagt hast, die Bauernarbeit ist frei, das stimmt. Also man ist sein eigener Chef, und ich glaube, das ist auch das Schöne dran, mit der Natur zu arbeiten. Das erklärt er auch mal in seinem Brief, aber es ist natürlich auch eine Unfreiheit, weil du keine Optionen mehr hast. Und der Schorsch hat früher eher in Richtung Musik gehen, und das ging sich dann alles nicht mehr aus. Und was ihn von seinem Vater her, der hat ja dann auch, glaube ich, lange nicht geredet, dass er wieder zurückgekommen ist von seiner längeren Reise. Also es war so ein klassischer Altbauer-Jungbauer-Konflikt. Und ob der Schorsch Bauer geworden wäre, wenn der Vater länger gelebt hat, das weiß ich nicht, weil das wäre sogar in der Realität Spekulation. Ja.
Auf jeden Fall ist es interessant, dass Schorsch bis zu einem gewissen Grad darüber nachdenkt und es eigentlich bei seinem Sohn anders machen will. Und das machst du in gewisser Weise auch ein wenig deutlich, indem du schon gesagt hast, Brief. Er schreibt eigentlich an seinen Sohn einen Brief, den du immer wieder stückweise im Text auch einbaust, in dem er eigentlich seine ganze Geschichte mehr oder weniger auch offenlegt, wie es überhaupt zu diesem Zeitpunkt kommt, wo wir ihn im Buch dann auch kennenlernen, mehr oder weniger. Warum ist das als Brief abgefasst im Vergleich zum anderen Text?
Ich denke, es ist dramaturgisch von der Logik her, wenn man, ich will jetzt nicht das verraten, wie das dann weitergeht. Aber es ist jemand, der sich schwer tut mit dem Äußern von Gedanken und vor allem von Gefühlen und von Nähe und Vertrautheit. Also darin hat er keine Übung. Aber er weiß, er will seinem Sohn noch was anderes sagen und deshalb kommt er auf die Form des Briefes. Es ist ein bisschen auch, ich habe das auch noch nie gemacht, aber es gibt wirklich ein paar formale Ähnlichkeiten zum No Country for Old Men, weil da, wenn man sich an einen Film erinnert, der Tommy Lee Jones, glaube ich, ist es, ja, der alte Polizist, der, seine Erzählstimme ist auch das, was den Film beginnt und den Film endet. Und er ist eigentlich dann in Pension und hinterlässt sowas wie seine Gedanken. Wenn man einen Charakter hat, der fast nur durch Handlung sichtbar wird, und das ist der George, der ist eben ein Western-Charakter, wenn man so will, ein Clint Eastwood-Typ, so von der Sparsamkeit seiner Worte her, dann kann man das auch so belassen. Aber ich fand, ein bisschen was über den will ich erfahren, ein bisschen mehr. Weil er ist nicht, wenn man nur diese schroffe oder diese dem Menschen wenig zugeneigte, auf den ersten Blick zumindest, Seite sieht, dann fehlt was. Man könnte natürlich das noch ausbauen und da. Aber ich wollte wirklich bei diesem eng gefassten Verbrechensstory bleiben und trotzdem den Mann noch ein bisschen beschreiben. Und so bin ich auf den Brief gekommen. Lange Antwort für deine kurze Frage.
Um jetzt das dritte Spannungsfeld, von dem ich geredet habe, anzusprechen, das ist vermutlich auch das offensichtlichste, weil es immer darum geht, was ist die Tradition, was hat es immer schon gegeben, was hat bisher funktioniert, aber gleichzeitig ist die Welt ja permanent im Wandel begriffen. Und gerade an diesem Ort, an diesem Skiort, merkt man das sehr deutlich, dass sich einerseits natürlich die Menschen verändern, der Kapitalismus kommt, die TouristInnen kommen alle und alles, die ganze Landschaft und alles passt sich daran an. Und dann gibt es noch diese Enklaven wie eben so einen Bergbauernhof beispielsweise, oder?
Ja, und wenn man sich vorstellt, die Skipiste würde über seine Wiesen führen, dann wäre alles anders. Weil dann hätte er von der Bank einen fetten Kredit bekommen und hätte Berghütte oder keine Ahnung hinbauen können, vielleicht ein Hotel sogar. Das ist bei ihm nicht so und deshalb ist der Kontrast so stark. Aber dieses zeitgleiche, aus der Zeit gefallene und hypermoderne parallel zu stellen oder so nebeneinander aufzubereiten, das ist schon ein Reiz an der Geschichte, finde ich. Ja. Also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, an den Simonhof, ich habe schon mal so in dem Genre was geschrieben, also wenn man Genre nicht, aber in dem Milieu so, und da fand ich das auch so erstaunlich, wenn man sich überlegt, wie langsam sich Dinge entwickelt und dann kommt ein Sprung auf viele technologische Sachen und dann finanzielle Sachen, plötzlich ist alles anders. Und da passiert es halt um ihn herum und er versucht sich halbwegs anzupassen, aber auf dem Hof hat sich nicht viel getan. Also da sind die Arbeit hat genauso sein Vater verrichtet und er hat halt auch noch irgendwo ein bisschen mitgeschuftet auf in einer Zimmerei oder in einem Werk oder so, um zu überleben. Aber das da tut sich nichts, das ist wie festgehalten. Ich fand ja das vierte Spannungsfeld, hast du jetzt gar nicht angesprochen, nämlich das mit den Frauen.
Das wäre noch gekommen.
Dann schieß los.
Nein, ich möchte nämlich da vorher noch sagen, zu dem dritten Spannungsfeld, das zeigt sich für mich auch so im Kleinen gesehen in zwei Personen, nämlich das eine ist seine Mutter, die ja mit am Hof lebt und die dieses, es war immer so und das muss auch weiterhin so bleiben und du bist es der Tradition und deinem Vater und weiß Gott noch wem aller schuldig, dass du das so weiterführst, auf Biegen und Brechen. Und auf der anderen Seite hat aber der seinen Sohn, den Lukas, der aus einer anderen Welt kommt, der da hineinschnuppert, der das, seine Welt erstens ganz anders sieht und zweitens möchte der George, dass sein Sohn ganz anders vielleicht auch mal an diesen Bergbahnhof dran geht, oder?
Also so sagt seine Mutter nicht, weil ich finde, sie ist nicht, schwingt mit, aber sie ist nicht die, sie ist eher die Passiv-Aggressive als die Aggressive. Also sie sagt eher, in ihrer Welt ist es das Grundgesetz, dass der Hof an den nächsten Bauern geht. Und darunter kommt der ganze Rest. Sie ist auch jetzt nicht besonders, glaube ich, also wirklich das höchste Ding ist, dass es weitergeht. in Tradition, aber sie wehrt sich jetzt zum Beispiel nicht gegen die Fremdenzimmer. Sie bedient sogar die Gäste, versucht da gegen ihren, die ist 70 Jahre plus, trotzdem versucht sie sich da anzupassen und die Leute beim Frühstück zu bewirten. Und das fällt ihr sicher nicht leicht. Aber das höchste Gut ist der Hof. Und der Hof in der Familie seit 7 Generationen, irgend sowas, das kann man nicht aufgeben. Das ist so, ja, da geht es an die Ehre. Und beim Lukas, beim Sohn, ist es andersrum. Das gibt's jetzt für Kinder aus der Stadt. Habe ich immer wieder gehört, dass die auf dem Hof gehen im Sommer oder irgendwann, sogar mit der Schule für 1-2 Wochen, um das zu erleben, dass das, wie du siehst, dass da Tiere eingesperrt sind oder so halb eingesperrt, von denen man lebt, dass da Sachen angebaut werden, dass man da mit dem Körper arbeitet, um das irgendwie am Laufen zu halten. Ich bin am Land aufgewachsen, für mich ist das natürlich normal, aber ich verstehe, dass das auch sehr heilsam sein kann und sehr wertvoll im Leben sein kann, dass man solche Arbeit und solche Vorgänge und solche Quellen der Ernährung, wenn man so will, kennenlernt. Und insofern ist es für Lukas, wenn er das annimmt, auch sehr bereichernd. Aber was ihm der Schorsch nehmen will, also wovor er ihn schützen will, ist vor dieser reinen Verpflichtung. Weil der weiß, der Lukas ist jetzt nicht der jetzt, man kann nicht eine gewisse Zeit im Luxus leben und dann wird man prekärer Bergbau, das geht sich dann irgendwann nicht aus. Aber dass es nicht verscherbeln muss um wenig Geld, weil eben dort nichts ist, das ist schon eine Motivation für ihn auch. Er will ihm Freiheit geben, die er selber nicht hatte.
So, und jetzt ganz zum Schluss noch schnell zum vierten Spannungsfeld. Du hast schon recht, das muss auf jeden Fall erwähnt werden, weil der Sheriff in deinem Buch ist in dem Fall Johanna, eine Frau, eine junge Polizistin, die zugleich auch privat was hat mit dem Schorsch, die auch hin und her gerissen ist zwischen eben dem, dass sie den Schorsch mag und versteht bis zu einem gewissen Grad dann auch ihrem Job. Und zugleich ist sie natürlich in einer aber so grundsätzlich strukturiert patriarchalen Berufswelt unterwegs.
Ja, sie hat ja eigentlich zwei Uniformen. Die eine ist das Dirndl, zwei Dirndl vom, also sie ist die Tochter eines Paares, das ein Hotel besitzt. Und sie hat zwei Polizeiuniformen. Ihre kleine Rebellion oder ihre Rebellion besteht darin, dass sie Polizistin geworden ist und nicht das Erbe des Hotels einfach antritt. Und ja, sie ist da auch irgendwie zwischen den Stühlen und dann hat sie noch diese On-Off-Beziehung mit dem Schorsch, die so ein bisschen undefiniert ist und ungeklärt. Und immer wenn sie da ein bisschen Klarheit reinbringen will, schreckt er zurück. Aber es ist so, trotzdem, die beiden, die können eigentlich nicht voneinander lassen. Und dann kommen so komische Vorfälle im Dorf, im Städtchen vor, wo sie als Polizistin dann aufgerufen ist zu ermitteln. Und schlussendlich verzweifelt sie auch an dieser polizeilichen, patriarchalen Männerwelt. Aber jetzt habe ich schon wieder was verraten. Jedenfalls, ich denke, dass sie ist eigentlich für mich ganz eine starke Figur, in der sich sehr viel widerspiegelt. Man muss sich auch immer vor Augen halten, es ist ein bisschen in der Vergangenheit, es ist jetzt nicht die Jetztzeit. Ich denke, Dinge haben sich schon ein bisschen geändert, aber so vor 20 Jahren, ja, es ist, glaube ich, als Polizistin am Land nicht so leicht, Karriere zu machen.
Ein schönes Schlusswort und eine Einladung an alle, das Buch zu lesen und sich diese ganzen Spannungsfelder selber anzueignen und darüber nachzudenken. Vielen Dank, Stefan Soder, für das Gespräch zu Schorsch, deinem fünften Roman, der aktuell bei Braumüller erschienen ist. Es bleibt eh nur mehr abzuwarten auf deinen sechsten Roman und bis dahin alles Gute.
Danke, Daniela, für die Zeit, für das Gespräch.
Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.